Guten Morgen zusammen. Herzlich willkommen zur Predigt. Bevor ich loslege, möchte ich euch nahe treten. Die Ellen hat das schon gerade angekündigt. Wenn ihr ein Portemonnaie dabei habt und einen Geldschein, dann ich kontrolliere das nicht nach, ob jetzt ein 200er oder ein 500er, das macht auch ein kleiner Schein, könnt ihr mal den Schein zücken und den mal drehen. Ihr werdet auch gleich feststellen, warum. Ich habe hier einen 5-Euro-Schein und auf der Rückseite ist eine Brücke. Wer hat mehr zu bieten? Auch eine Brücke. Okay, die Technik bitte das erste Bild einblenden. Ich darf dann bitten, weiterzuschalten, ja? Kommt jetzt sofort. Ist noch im Bau. Also die erste Folie, die vertieft nur das, was ihr gerade selber in der Hand gehabt habt und festgestellt habt. Alle Euronoten, von der 5-Euro-Note bis zur 500-Euro-Note, haben auf der Rückseite ein Brückenmotiv. Alle, ohne Ausnahme. Ich habe es kontrolliert. Und darum geht es heute Morgen, nämlich um Brücken zu bauen zueinander und Brücken zu bauen zu Gott. Wir kennen das Sprichwort, dass jemand alle Brücken hinter sich abbricht. Und das besagt, dass jede Verbindung gelöst wird, sodass es kein Zurück mehr gibt. Oder das andere Sprichwort, jemandem goldene Brücken zu bauen, kennen wir auch. Das meint, einem Menschen die Verständigung zu erleichtern. Was ist eine Brücke? Ganz einfach gesagt, stellt eine Brücke eine Verbindung her. Wir könnten in Sekundenschnelle mit Menschen rund um den Globus uns verbinden und trotzdem fühlt sich mancher Mensch in unserer Nähe isoliert, nicht dazugehörig, übersehen und alleingelassen auch. Ich habe die Tage mit einem lieben Bruder gesprochen und haben uns ausgetauscht und wie schnell übersieht man einander im Gottesdienst. Das lässt sich oft nicht vermeiden und wir brauchen jetzt keine Befürchtungen zu haben, ach, jetzt habe ich jemanden übersehen, jetzt ist er einsam und wie auch immer. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir achtsam sind. Es geht darum, dass wir die Brücken zueinander nicht abreißen lassen oder die Beziehungsbrücken immer wieder neu knüpfen. Menschen brauchen Beziehungen. Mit unserem Gemeindeslogan auf Gott hören, Glauben gemeinsam erleben, wollen wir dazu helfen. Auf Gott hören, gemeinsam Glauben erleben, damit wollen wir Beziehungsbrücken von Mensch zu Mensch untereinander aufbauen. Wir wollen aber auch aufbauen, eine Beziehungsbrücke zu Gott aufzubauen. Eine Brücke mit Perspektive Ewigkeit. Eine Brücke, die hinausreicht über dieses zeitliche Leben. Letztlich steckt dahinter unsere Frage als Mensch, was hat der Glaube an Jesus mit meinem Leben zu tun? Ist der Glaube an Jesus Christus alltagstauglich? Wer sich in diesem Sinne als Brückenbauer betätigt oder betätigen möchte, hat ein sehr interessantes, aber zugleich herausforderndes Arbeitsfeld. Und keine Sorge, dazu brauchst du kein architektonisches Grundstudium oder Verständnis zu haben. Was reicht, um eine Beziehungsbrücke zu bauen? ein liebevolles Herz und ein Ruck. Das liebevolle Herz ist schön, aber der Ruck auch. Ich muss mich aufmachen. Ein Ruck, ein liebevolles Herz. Ich meine, dass uns ein Abschnitt aus der Bibel einige Tipps für dieses Brückenbauen geben kann. Ich lese uns aus Apostelgeschichte 11, ab Vers 19, nach der neuen Genfer Übersetzung. Ihr könnt das gerne mitverfolgen. Die Christen, die sich in der Verfolgungszeit nach dem Tod des Stephanus über die ganz Judäa und Samarien hin zerstreut hatten, zogen zum Teil noch weiter und kamen bis nach Phönizien und Zypern und bis nach Antiochia, aber sie machten die Botschaft Gottes nach wie vor ausschließlich unter Juden bekannt. Doch einige von ihnen, Männer von Zypern und aus der Gegend von Cyrene, wandten sich, als sie nach Antiochia kamen, auch an die nichtjüdischen Einwohner der Stadt und verkündeten ihnen das Evangelium von Jesus dem Herrn. Und Gott wirkte so mächtig durch sie, dass eine große Zahl Nichtjuden ihrer Botschaft glaubte und sich dem Herrn zuwandte. Von dieser Entwicklung erfuhr auch die Gemeinde in Jerusalem. Und Barnabas reiste in ihrem Auftrag nach Antiochia. Als er sah, was dort durch Gottes Gnade geschah, war er glücklich. Die Lutherbibel übersetzt, wurde er froh. Er machte allen Mut und forderte sie dazu auf, dem Herrn mit ungeteilter Hingabe oder mit festem Herzensentschluss treu zu bleiben. Denn er, Barnabas, hatte einen edlen Charakter, war mit dem Heiligen Geist erfüllt und hatte einen festen Glauben. Durch seinen Dienst stieg die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, ständig an. Schließlich reiste er nach Tarsus, um Saulus zu suchen. Und als er ihn gefunden hatte, nahm er ihn mit nach Antiochia. Die beiden waren dann ein ganzes Jahr miteinander in der Gemeinde tätig und unterrichteten viele Menschen im Glauben. Hier in Antiochia wurden die Jünger des Herrn zum ersten Mal Christen genannt. Antiochia in Syrien. Es gab damals, ihr Lieben, viele Städte im römischen Imperium, die Antiochia hießen. Ein zweites Antiochia wird in der Bibel erwähnt, nämlich ein Antiochia in der damaligen südtürkischen Provinz Pisidien. Aber um dieses Antiochia geht es nicht. Es geht hier um das Antiochia in Syrien. Das syrische Antiochia war ein wichtiges Handelszentrum und hatte eine große jüdische Gemeinschaft. Allerdings war die Stadt berüchtigt für ihre üblen Sitten. Wir erfahren, dass viele aus Jerusalem wegen der Christenverfolgung, unter anderem auch durch den Christenverfolger Saulus, geflüchtet waren und dass sie in Antiochia den Juden das Evangelium verkündigten, aber ausschließlich unter Juden. Aber in dieser Stadt missionierten auch einige Mutige, unter ihnen die aus Zypern und Kyrene, das in Nordafrika lag, unter nichtjüdischen Menschen. Und die Bibel sagt, viele bekehrten sich zu Jesus Christus und es entstand eine große Gemeinde aus Nichtjuden. Wahrscheinlich waren auch einige Juden mit dabei. So, also da ist was passiert. Als die Jerusalemer Gemeinde, sozusagen die Muttergemeinde, die ja nur aus Juden bestand, das hörte, ich denke mir, da mischte sich Freude mit Fragen und mit Bedenken. Sie freuten sich natürlich. Juden hatten sich bekehrt. Das ist doch toll. Das ist doch klasse, der Name des Herrn sei gelobt. Aber Nichtjuden hatten sich auch bekehrt? Das sollte okay sein? War das okay? Wie passten denn diese beiden Gruppen von Jesus-Nachfolgern und Nachfolgerinnen zusammen? Musste man nicht nach den neuen Jesusgläubigen dort schauen? Wer konnte darüber urteilen? Und die Jerusalemer Gemeinde beschloss, wir wollen nicht tatenlos zusehen. Wir wollen reagieren. Was machen sie? Wer war fähig, diese Aufgabe zu übernehmen, diese wichtige Aufgabe zu übernehmen und eine Brücke zwischen den beiden Gemeinden, zwischen Juden, die gläubig geworden waren und zwischen Nichtjuden, die gläubig geworden waren, zu bauen? Die Wahl fiel auf Barnabas. Barnabas hatte sich bewährt. Er hatte Saulus, wir erinnern uns an eine andere Predigt, nach seiner Bekehrung in die Gemeinde in Jerusalem eingeführt. Er hatte also eine Beziehungsbrücke zu den Jerusalemer Christen, die Angst hatten vor dem alten Saulus, die misstrauten, dass Saulus sich bekehrt hatte. Und Barnabas nahm ihn zu sich und er führte ihn in die Gemeinde in Jerusalem ein. Also er war ein bewährter Mann. Wer, wenn nicht er, könnte das richtig beurteilen? Die nächste Folie. Wer also mit Barnabas lernen möchte, der findet hier eine große Herausforderung und ein weites und ein gesegnetes Tätigkeitsfeld. Das ist nicht so schwer. Und wir müssen auch nicht alles eins zu eins übernehmen. Und wir müssen auch nicht sagen, ja, okay, Barnabas, toller Mann, bin ich nicht. Ja, ich bin, was kann ich denn schon? Nein, darum geht es überhaupt nicht. Wir können lernen. Lernen aus dem, was uns die Bibel über Barnabas berichtet. Und zwar das Erste, er hatte einen edlen Charakter, Aufgaben übernehmen. Er hatte einen edlen Charakter, wird von ihm in dem Bibeltext gesagt, war mit dem Heiligen Geist erfüllt und hatte festen Glauben. Das wusste man. Der war bewährt. Was heißt das denn? Er war als ein besonderer Mann, nicht als ein Hitzkopf bekannt. Und er war durch und durch glaubwürdig. Und sein Name beschreibt, was er so drauf hat. Barnabas heißt übersetzt Sohn des Trostes, einer, der ermutigt. Voll Heiligen Geistes, Barnabas, ein Mann, ließ sich von Geist Gottes leiten. Ein Mann, dem die persönliche Beziehung zu Jesus ein und alles war. Im Epheserbrief lesen wir etwas über die Fülle des Heiligen Geistes. Da heißt es in Kapitel 5, Vers 18, sauft euch nicht voll Wein, sondern werdet voll Geistes. Ich denke, wir müssen auch hier an der Stelle mal ein bisschen auf einen Nebenweg gehen und gucken, was heißt das denn? Ich denke, mancher von uns hat unter Umständen eine total verschrobene und verkehrte Ansicht, was es bedeutet, voll Heiligen Geistes zu sein. Und sagt ja, okay, besonnen, ruhig könnte ich vielleicht für mich annehmen, aber voll Heiligen Geistes zu sein, ich fühle das nicht. Wie geht das? Ich kann das nicht, also brauche ich das nicht. Falsch. Die Schrift sagt, sauft euch nicht voll Wein, sondern werdet voll Geistes. Das ist ein Befehl, den uns der Heilige Geist, den uns der Herr selber gibt. Und was steckt dahinter? Dahinter steckt der Gedanke der Herrschaft. Alkohol zum Beispiel kann einen Menschen beherrschen. Wer würde das verleugnen? Und wenn man betrunken ist, dann ist man nicht Herr seiner Sinne, dann beherrscht der Alkohol einen. Es gibt viele andere Dinge, die uns beherrschen können. Aber Gottes Geist will uns nicht beherrschen, er möchte uns regieren. Und da steckt dahinter, voll Heiligen Geistes zu werden. Das bedeutet, dass Gottes Geist uns regieren möchte. Aber wir müssen es zulassen, dass diese heilige Majestät die Bereiche unseres Lebens regiert. Wir müssen uns dazu immer wieder neu entschließen. Es soll unser Gebet sein jeden Tag. Und wir müssen das üben, voll Heiligen Geistes zu werden. Das haben wir nicht ein für alle Mal, das müssen wir üben. Wir haben dort in unserem Glaubenskurs, das weiß der Benjamin, haben wir ganz tolle grafische Bilder, wie man das noch beschreiben kann. Aber das führt jetzt zu weit. Er war ein Mann, bewährt und voll Heiligen Geistes. Es gibt keinen schnellen rituellen Weg, keine einfache Handlung, wie ein Christ voll Heiligen Geistes werden kann. Voll Heiligen Geistes zu werden bedeutet nicht, mehr vom Heiligen Geist zu kriegen, sondern bedeutet, dass Gottes Geist mehr von dir und von mir bekommt. Das muss man nicht unbedingt spüren. Hört bitte genau zu. An der Stelle gibt es sehr viele Unklarheiten und falsche Hinweise und auch falsche Lehren. Voll Heiligen Geistes zu sein, muss man nicht unbedingt spüren. Wenn man die Stellen über voll Heiligen Geistes in der Apostelgeschichte liest, so gibt Gott Kraftzulagen für besondere Situationen, in die Kinder Gottes geraten können und denen sie nicht gewachsen sind. Der einfache Fischer Petrus hält eine bombastische Pfingstpredigt und viele tausend bekehren sich, weil Gott ihm Kraftzulagen gegeben hat. Die Bibel sagt, er war voll Heiligen Geistes. Stephanus bezeugt vollmächtig Jesus vor dem Hohen Rat. Er war ein durch und durch Jesus liebender Jünger. Und Gott gibt ihm die Kraft dazu. Er war voll Heiligen Geistes und Gott gab ihm die Kraft, durch die Steine zu gehen. Er wurde gesteinigt. Also Gott gibt seinen Kindern Kraftzulagen in Situationen, die sie unter Umständen von sich selber aus nicht bewältigen können. Das meint, voll Heiligen Geistes zu sein. Das muss man nicht unbedingt fühlen. Das kann mit besonderen Gefühlen verbunden sein. Es ist aber kein Muss. Ist es nicht oft so, dass du dich unfähig und kraftlos fühlst? Aber da kann der Herr dir seine Kraft geben. Denn er hat gesagt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Du kannst also dich ganz schwach fühlen und trotzdem kannst du voll Heiligen Geistes sein. Das ist einfach etwas, was wir neu lernen müssen. Barnabas übernahm diese Aufgabe. Er diskutierte nicht lange herum, sondern er ließ sich dorthin senden, wo er gebraucht wurde. Und so machte er sich von Jerusalem nach Antiochia auf. Ihr Lieben, das war eine Reise von 550 Kilometern. Von hier nach Kiel, wo unsere Familie mit Benjamin, Morena und den beiden Enkeln wohnt. Das sind circa 6 Stunden, 5 bis 6 Stunden Autofahrt. Damals hatte der nicht unbedingt einen Esel oder einen Kamel oder ein Pferd. Das war schon Luxusgut. Das war zu Fuß zu bewältigen. Das heißt, er hat die Aufgabe angenommen und er war tagelang unterwegs, bis er angekommen ist. Wisst ihr, manches Mal ist es so, dass wir wissen, ich handle im Auftrag der Geschwister, wenn man müde wird. Und das andere, was wir uns merken können, eine von Gott gewollte Aufgabe kann mit Mühen und Anstrengungen verbunden sein. 550 Kilometer, das war kein Pappenstiel. Und er blieb dabei, er hat nicht schlapp gemacht. Er blieb treu. Er wusste, ich handle im Auftrag der Geschwister. Wir haben oft so verklemmte Vorstellungen darüber, wie man Gottes Willen erkennt. Natürlich kann Gott das auf außergewöhnliche Art und Weise tun. Aber ich bitte euch, Gottes Willen zu erkennen und zu tun, kann das nicht ganz einfach eine Aufgabe sein, um die Geschwister, die dich gebeten haben? Die Gemeinde Jerusalem bat und schickte den Barnabas. Da liest du nicht, dass in der Nacht ein heiliger Engel in dem Traum eine Vision gesagt hat, mein lieber Barnabas, du bist berufen. Nein, miteinander erkennt der Mann, das ist Gottes Auftrag. Und er sah, weil er mit Jesus lebte, hinter diesem menschlichen Auftrag den Herrn. Ihm wollte er dienen und seinen Willen tun. Er hat vielleicht genau das im Herzen gehabt. Ich weiß es nicht, es steht nicht geschrieben, aber ich könnte es mir gut vorstellen, wie der Jesaja. Dann hörte ich den Herrn fragen, wen soll ich senden? Und er fragt uns, mein Lieber, meine Liebe, wen soll ich senden? Wer möchte eine Brückenbauerin sein? Wer möchte ein Brückenbauer sein? Und Jesaja damals sagte, Herr, hier bin ich. Ich möchte es tun. Sende mich. So einer war der Barnabas. Weiter heißt es, als er dort angekommen war und die Gnade Gottes sah, wurde er froh und ermahnte sie alle mit festem Herzen an dem Herrn zu bleiben. Als er sah, was durch Gottes Gnade geschah, war er glücklich. Der zweite Gedanke, Barnabas sah, was Gott in seiner großen Gnade dort gewirkt hatte. Er hatte ein gutes Auge für das Echte, das von Gott gewirkte. Er hatte ein gesundes Urteilsvermögen. Er begriff, hier erlebe ich, wie Gott handelt. Frage an uns, vielleicht auch für den pH-Neutral-Hauskreis. Wie kann man Gottes Gnade sehen? Interessante Frage. Er sah, er nahm wahr. Das dritte, er sah nicht nur Gottes Gnade, sondern er freute sich an Gottes Gnade. Er freute sich an Gottes Wirken durch andere Christen. Und er freute sich an Gottes Wirken an bekehrten Menschen. Dadurch, dass er seinen Auftrag übernahm, machte er also wunderbare neue Erfahrungen. Versteht ihr, wenn ich einen Auftrag annehme, dann habe ich die Möglichkeit, neue Erfahrungen mit dem Herrn zu machen. Ohne diesen Auftrag würde ich diese Erfahrungen gar nicht machen. Deshalb nicht vorstellen, sagen, anderer, jemand anders, ich nicht, jemand anders, jemand anders. Jemand anders ist gestorben, habt ihr schon gewusst? Der hat nämlich alles gemacht. Jemand anders war Brückenbauer, jemand anders war in der Musik, jemand anders hat gepredigt. aber dieser Bruder ist gestorben, wir haben ihn begraben. Und das ist etwas, ja, da sind Lücken. Jemand anders ist nicht da. Wir sind gefragt, ich bin gefragt. Barnabas freut sich an Gottes Gnade. Wisst ihr, was ein Hindernis für so eine Glaubensfreude sein kann? Das Konkurrenzdenken, das steckt auch in unserem Herzen drin, auch wenn wir Jesus lieb haben. Dann fällt es so schwer, sich zu freuen, wenn der andere mehr Erfolg hat in seiner Gruppe oder mehr Bedeutung erfährt als man selbst. Warum sie und nicht ich? Warum er und nicht ich? Woran liegt das wohl? Das Herz eines Brückenbauers kann sich über Gottes Wirken durch andere Christen mitfreuen. Mitfreuen. Ich habe meine Finger gar nicht im Spiel gehabt. Ich habe meinen Mund gar nicht aufgemacht. Barnabas kam nach Antiochia und sah, da war was passiert. Gott hat schon gehandelt, bevor er die 500 Kilometer hinter sich gebracht hatte. Und das setzt alles in Relation. Er freute sich an Gottes Wirken. Das vierte, Barnabas hatte ein weites Herz und ein zentrales Anliegen. Was war das zentrale Anliegen? Er ermahnte sie alle mit festem Herzen an dem Herrn zu bleiben. Die Hauptsache, ihr Lieben, ist, dass die Hauptsache bleibt. Nicht Gemeindewachstum um jeden Preis. Jesus, um den geht's. Um ihn, um die Herzensverbindung zu ihm. Er ist die Brücke zu Gott, aber auch zueinander. Die Sünde untereinander, die Schuld, das sind Beziehungskiller, das wissen wir alle. Da redet man nicht miteinander, da hat man nichts mehr miteinander zu tun. Da lebt man nicht aus der Vergebung. Der andere, die andere soll kommen. Ich bin doch nur Opfer. Und Jesus sagt, das Opfer bin ich. Er ist das Opferlamm. Er hat unsere Sünde getragen. Er ist für unsere Schuld ans Kreuz gegangen. Er hat die Beziehungsbrücke zu Gott wiederhergestellt. Nicht wir. Und das war dem Barnabas wichtig. Er hat nicht gesagt, ja, jetzt müsst ihr den Katechismus auswendig lernen. Ich sage nichts gegen auswendig lernen. Ich musste auch in meiner Bibelschulzeit viele Dinge auswendig lernen. Aber das ist nicht das Zentrum. Das Zentrum ist Jesus. Und er ermahnte sie, mit festem Herzen an dem Herrn zu bleiben. Die Bekehrung war der Anfang. Viele sagen, okay, Bekehrung Ausrufezeichen oder Bekehrung Doppel oder Bekehrung Punkt. Nein, Bekehrung ist ein Doppelpunkt, ihr Lieben, da geht's erst los. Da starten wir durch, da startet der Mensch durch. Mancher Start dauert ein bisschen länger, bei manchem ist das ein Sprint. Wichtig ist, dass wir nicht müde werden. Und deswegen sind wir hier, um uns zu stärken. Jesus, die Brücke zu Gott. Er ist von Gott gekommen. Die Brücke zu Gott ist da. Barnabas ermahnte die Christen mit festem Herzen, das heißt entschlossen und zielgerichtet am Herrn zu bleiben. Das ist ein Entschluss, ihr Lieben. Das passiert nicht irgendwo. Ich höre immer in seelsorgerlichen Gesprächen, ja, ich fühle mich so fern von Gott. Ich fühle es nicht. Dann muss man dann fragen, ja, wie ist denn das Gebet? Ja, wann habe ich zuletzt gebetet? Ja, das kommt schon mal vor. Wann hast du denn zuletzt dem Herrn gedankt? Oh, dann wird es schon ein bisschen kritisch. Warum muss ich so lange leiden? Warum verdiene ich so wenig? Warum ist mein Auto kaputt? Dann werden diese ganzen, sind wichtig, diese Sachen. Aber diese Störsender können die Beziehung zu Jesus belasten. Das eine ist da, die Belastung des Lebens, ihr Lieben. Aber Jesus ist auch da. Das eine steht geschrieben, dass wir durch viele Anfechtungen gehen. Aber das andere steht auch geschrieben, dass Anfechtung lehrt, auf das Wort Gottes zu achten. Und dann frage ich meistens, wie ist das mit deiner Beziehung zu Jesus? Und dann kommt es heraus. Ich müsste eigentlich, das heißt mit festem Entschluss, so wie du jeden Morgen dich entschließen musst, aufzustehen, dich entschließen musst, zu essen, zu trinken, zur Arbeit zu gehen, was auch immer zu tun, musst du dich fest im Vertrauen entschließen, bei Jesus zu bleiben. Unabhängig, wie du dich gerade fühlst. Herr, ich will. Jetzt hilf mir. Wir erleben gerade in der Familie durchaus herausfordernde Zeiten mit Krankheiten und so weiter. Und ich rede jetzt auch als einer, der hingeschaut hat, der auch beteiligt ist in irgendeiner Weise. Und das ist nicht einfach, mit festem Herzen an Jesus zu bleiben, wenn es dauert und dauert und dauert. und es nicht besser und nicht besser und nicht besser wird. Da ist der Glaube ganz klein. Da ist der Glaube vielleicht gar nicht fest. Aber an wen wollen wir uns denn halten, ihr Lieben? Barnabas sagt, haltet euch fest an Jesus. Und das Resultat war, die Zahl derer, die an Jesus glaubten, stieg. Barnabas hatte ein weites Herz und ein zentrales Anliegen. Und das Letzte, Barnabas holt geistliche Verstärkung. Die Arbeit wurde zu groß. Schließlich reiste Barnabas nach Tarsus, um Saulus zu suchen. Und als er ihn gefunden hatte, nahm er ihn mit nach Antiochia. Die beiden waren dann ein ganzes Jahr miteinander in der Gemeinde tätig und unterrichteten viele Menschen im Glauben. Hier in Antiochia wurden die Jünger des Herrn zum ersten Mal Christen genannt. Die Missionsarbeit nahm solche Ausmaße an, dass Barnabas erkannte, ich schaff das nicht mehr alleine. Ich schaff's nicht mehr alleine. Wer konnte helfen? Und er griff auf einen bekehrten Mann zurück, den er kannte. Keiner war dazu besser geeignet als Saulus, mit dem er ja in Jerusalem in der Gemeinde war, den er ja hörte, wie er von Jesus gepredigt hat, den er ja mit nach Tarsus geschickt hat. Und er hat sich gedacht, okay, wenn Gott Gnade schenkt, dann suche ich den Saulus. Er suchte Saulus. Das heißt also, Tarsus war eine große Stadt, war eine Metropole. Und wie hat er ihn gefunden? Steht nicht da, aber er machte sich Mühe. Er sagt, den Mann brauche ich. Herr, hilf mir, den Mann zu finden. Und dann das andere, ihr Lieben, das waren über 200 Kilometer, eine Strecke, die er gereist ist, um einen Mitarbeiter zu gewinnen. Wisst ihr, es ist manchmal mühevoll, einen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu gewinnen. Aber es lohnt sich. Es ist mühevoll, es ist nicht so, man schnippst mit den Fingern, so als Älteste, so als Beauftragte in der Gemeinde. Und dann sind die Mitarbeiter da. Nein, da geht es rauf und runter. Dann hat man mal keine Lust. Ich habe auch manchmal keine Lust. Aber was ist eigentlich wichtig? Es ist mit Mühe verbunden. Das lernen wir daraus. Und er fand ihn und Saulus kommt mit. 200 Kilometer wieder zurück. Und jetzt das Teamwork segnet Gott. Über ein Jahr bleiben sie in der Gemeinde. Ich mache den Sack zu. Alles fing klein an. Mit Barnabas. Mit einer Person. Einer ließ sich senden. Einer nahm Mühen auf sich und einer erlebt die Freude an Gottes Gnade und setzt die Aufbauarbeit fort. Was Gott durch einen einzelnen Christen, vielleicht durch dich oder auch durch mich, der in Geduld seine Gaben einsetzt, in Gang setzen kann, ist schon erstaunlich. Manchmal sieht man das im eigenen Leben nicht mehr und erst eine Generation später. Das ist nicht das Kriterium. Gott kann durch Einzelne Erstaunliches tun. Und das Evangelium übersprang die Grenze Jerusalems und des jüdischen Volkes. Und Barnabas, er ahnte das wohl gar nicht. Aber er nahm seine Platzanweisung an. Und so wurde er zum Beziehungsbauer, zum Brückenbauer zwischen den Gemeinden Jerusalem und Antiochien. Zwischen syrischen und nichtjüdischen und jüdischen Christen. Und ihr Lieben, Antiochia in Syrien wurde der Ausgangsort für die Mission unter allen Menschen. Die Tür zur weltweiten Mission wurde aufgestoßen. Das hat der Barnabas nicht überblickt, aber Gott hat einen Mann gebraucht, der treu war. Einen Mann gebraucht, der eine Aufgabe wahrgenommen hat. Einen Mann gebraucht, der bei Jesus war. Einen Mann gebraucht, der sich über Gottes Gnade freuen konnte. Und wäre es nicht wunderbar, wenn durch dich eine Verbindungsbrücke zu Menschen und zu Gott entsteht? Das wäre herrlich. Wenn Gott uns als Gemeinde, als Brückenbauer gebrauchen könnte. Wenn ihr einen Euroschein rausnimmt und den umdreht, dann denkt vielleicht an die Predigt und an eure Aufgabe. Wir sollen Brückenbauer sein. Wie geht es dir am Ende der Predigt? War was für dich dabei? Ja. Amen.